Nun werden ja jetzt Aufträge für Straßenbau an private Investoren und private Firmen gegeben, weil das dem Steuerzahler und der Steuerzahlerin eine Menge Geld sparen soll. Naja, schön und gut, jetzt kommt aber es soweit, dass solche Investoren plötzlich Forderungen an den Staat stellen, wie jetzt bei der A8 unter anderem. Was läuft denn da schief?
Also ich meine, dass beim Abschluss der Verträge, wenn öffentliche private Partnerschaften beschlossen werden, nicht richtig gelesen werden. Der Verkehrsminister behauptet immer noch, dass öffentlich-private Partnerschaften das günstigere Modell sind, dass sie schneller zum Ziel führen und günstiger die Straßen gebaut werden kann. Jetzt haben wir zwei Beispiele dafür, dass das nicht stimmt. Unser Eindruck ist der, dass die Stellen, die diese Verträge unterschreiben, zwar einen schlanken Vertrag haben, der vielleicht 100 Seiten umfasst, aber dass die Nebenbestimmungen so umfangreich sind und mehrere Aktenordner umfassen, dass offenbar die Unterschreibenden nachher gar nicht mehr wissen auf staatlicher Seite, was haben sie da eigentlich den Privaten zugesagt.
Ich denke, die staatliche Seite hat ja auch sicher Interesse, dass die Privaten kommen. Die Verträge sind ja auch nicht öffentlich, wenn ich richtig orientiert bin.
Das ist unsere massive Kritik daran. Es ist nicht nur eine Frage, dass wir das ganze Verfahren für sehr intransparent halten, sondern dass wir als Parlamentarier bei ÖPPs keine Chance haben, in die Verträge reinzugucken, weil gesagt wird, da sind privatwirtschaftliche Interessen und darum dürfen wir als Parlamentarier nicht reingucken. Das ist insofern völlig absurd, weil es hier um Steuergelder geht.
Das Parlament ist ja in der Demokratie vor allen Dingen auch für den Etat und die Steuergelder zuständig, dachte ich mal.
Ganz genau. Wir haben die Finanzhoheit, die Haushaltshoheit und ich will als Parlamentarier eigentlich genau wissen, was wird mit den Euros, die wir dort beschließen, gemacht.
Nun, stellen Sie mal vor, ich würde jetzt Verkehrsminister, komme in das Kabinett und möchte natürlich sehr viel schöne Sachen machen, weil das wird man mir als Minister nachher gut rechnen. Und da kriegt aber einfach nicht mehr Geld, der Schäuble rückt nichts raus und an die Bank darf ich ja nicht gehen und einen Kredit aufnehmen. Was mache ich dann? Dann mache ich halt private Investoren. Ist das der Grund für dieses Verfahren?
Nein, das ist nicht der Grund, weil natürlich vorher beschlossen wird in einem parlamentarischen Verfahren, welche Bundesprojekte sollen umgesetzt werden und welche nicht. Und dann sind entsprechende Prioritäten da, wo auch gesagt wird, dass diese Straße, diese Eisenbahn oder diese Wasserstraße muss zuerst gebaut werden. Und dann gehe ich auf den Weg und mache die Planung, mache dann die Ausschreibung und dann geht es um den Vertragsabschluss für denjenigen, der den Auftrag dann bekommen hat. Also wir haben aber in der Tat es so gehabt, dass vor zwei Jahren jetzt Verkehrsminister Dobrindt während der parlamentarischen Sommerpause mehrere Projekte auf den Weg gebracht hat, private Investoren bevorzugt hat. Und das haben wir massiv kritisiert, weil wir das eine Umgehung der parlamentarischen, als Umgehung der parlamentarischen Kontrolle gesehen haben. Also es bleibt, auch wenn Sie Verkehrsminister würden, ginge es ohne das Parlament nicht, die ganz klar festlegt, welche Verkehrspolitik brauchen wir und welche Straßen müssen dafür gebaut werden.
Ja, warum macht das dann mit den Privaten? Ich meine, privater Investor heißt ja auch eigentlich, der Staat muss keine Schulden aufnehmen und kein Geld geben. Erstmal, wie das sich weiterentwickelt und dass das ja gesamtwirtschaftlich vielleicht auch anders aussieht, ist eine andere Frage.
Ja, warum Dobrindt das macht, das ist eine Vermutung, die wir haben, dass dort die Versicherungen, die Fonds und die Banken ihm ziemlich auf die Pelle rücken, dass sie sagen, wir brauchen dringend Investitionsmöglichkeiten, wir brauchen ein sicheres Geschäftsfeld und da eignet sich die öffentliche Infrastruktur offenbar sehr gut, weil man in anderen Geschäftsfeldern keine Rendite erwirtschaften kann. Und unsere Position ist dazu, öffentliche Infrastruktur ist kein Renditeobjekt. Wir sagen, wir brauchen eine Infrastruktur, die vernünftig geplant ist und die vernünftig finanziert ist. Und da ist es wir sehen keine Notwendigkeit, Verkehrsprojekte dahingehend zu prüfen, ob es nicht möglich ist, dass da ein ÖPP-Investor noch seine Schnitte machen kann.
Ja, das ist einfach nicht die Aufgabe davon, sondern die Aufgabe ist eben die Infrastruktur und keine Förderung irgendwelcher Investoren.
Genau, wir müssen die Infrastruktur bauen lassen, wie wir sie brauchen. Dass natürlich die Baufirmen, die dann bauen, dann ihren ihren Ertrag daran haben. Das ist normal, das ist so. Es sind ja auch keine Staatsbeamten, die dann die Straße bauen. Da sind natürlich die privaten Firmen die Auftragnehmer. Aber alles andere muss in staatlicher Hand bleiben, damit nicht sowas passiert, wie wir jetzt sehen, wo ein privater Investor sagt, ups, da ist ja doch nicht die hohe Rendite geflossen, die ich erwartet habe. Deshalb fordere ich jetzt nach.
Ist da jetzt ein Abschreckungseffekt zu sehen? Wird da Abstand genommen von solchen Projekten in Zukunft?
Also wir haben ja leider das Problem, dass noch kurz vor Ende der Wahlperiode eine Bundesfernstraßengesellschaft beschlossen worden ist von der Großen Koalition aus CDU, CSU und SPD. Wir haben immer davor gewarnt, diese Bundesfernstraßengesellschaft wird öffentlich-private Partnerschaften ins Zentrum packen und ohne Kontrolle des Parlaments Projekte umsetzen und verwirklichen. Insofern ist zu befürchten, dass der Wille, zu mehr ÖPPs zu kommen, also Versicherungen und Fonds zu bedienen in ihrem Renditeinteresse, ist real. Diese Gefahr ist real. Wenn jetzt mit mal die A1 Mobil hier oben bei uns im Norden die A1 gebaut hat, sechsspurig ausgebaut hat, mit Nachforderungen beim Bund auftauchen über 700 Millionen Euro. Wenn jetzt die Betreiberfirma der A8 oder die Baufirma der A8 mit mal sagt, wir kommen mit dem Geld nicht hin, wir haben Nachforderungen, dann sind das nochmal ganz deutliche Zeichen, dass da überhaupt kein vernünftiges Konzept dahinter steckt. Ich hoffe sehr, dass jetzt diese beiden Projekte, die jetzt jüngst in den Fokus geraten worden ist, dazu beitragen, dass das künftige Parlament auf jeden Fall alle Möglichkeiten nutzt, ganz genau zu kontrollieren, ganz genau nachzufragen und sich erklären zu lassen, ist das alles im grünen Bereich. Wir haben ja versucht, nachdem die A1 Mobil dann diese Nachforderungen gestellt hatte an den Bund, nachzufragen beim Bundesverkehrsminister, wie sieht es mit den anderen zurzeit laufenden ÖPP-Projekten aus. Er hat uns gesagt, dort ist alles im grünen Bereich, wir haben dort keine Schwierigkeiten. Und ob es der Teufel so wollte, jetzt ist die A8 am Zuge. Und das, was von Dobrindt als problemloses Projekt dargestellt worden ist, ist nicht problemlos, sondern ist mit gleichen Problemen behaftet wie auch andere. Und darum hoffe ich sehr, dass der künftige Verkehrsminister, der sicherlich nicht Dobrindt heißen kann, ganz genau darauf achtet und der notwendigen parlamentarischen Kontrolle den entsprechenden Raum einräumt, damit solche Dinge in der Zukunft nicht mehr abgeschlossen werden. Verträge, die der Bund schließt, müssen auf jeden Fall kontrollierbar sein fürs Parlament, aber auch für die Ministerien und den Minister selber.